Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Es ist mir ein Vorrecht, hier heute weitermachen zu dürfen, nach diesem intensiven und starken Wochenende. Ben hat es gerade schon gesagt, wir starten mit einer neuen Predigtserie jetzt in diesem September und wir wollen genau dort anknüpfen, wo wir in den letzten Tagen aufgehört haben. Warum? Warum machen wir genau dort weiter? Wir machen weiter, damit unser Hunger für den Heiligen Geist, unsere Sehnsucht danach nicht nur irgendwie verknüpft ist mit so Konferenzgeschehen und so hoch, so Highlights des geistlichen Lebens, sondern wir wollen es übersetzen, wir wollen es mitnehmen in unseren Alltag, wir wollen daraus lernen, wir wollen daraus mitnehmen, wir wollen es implementieren in das ganz normale Leben, in dem wir, seien wir doch ehrlich, in der allermeisten Zeit irgendwie stehen, in so einem ganz normalen Leben. Aber das Thema ist so wichtig, wir wollen das weitertragen. Deswegen sagen wir auch nach dieser Konferenz, nach der SpiritCon weiter, komm, Heiliger Geist. So ist der Titel der Predigtserie, mit dem wir in diesen September gehen. Und der Titel, mit dem ich heute hier in diese Serie starten möchte, für diese Predigt hier, der lautet Hunger nach dem Heiligen Geist. Amen. Hunger nach dem Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Hunger nach dem Heiligen Geist. Aber ich finde das Thema Hunger nach Gott oder Hunger nach dem Heiligen Geist, das hat auch immer so ein bisschen was Skurriles. Viele von uns sitzen vielleicht hier und sagen, ja nö, so Hunger habe ich jetzt nicht so richtig nach dem Heiligen Geist. Das ist so ein bisschen, als würde jemand sagen, lass uns mal richtig Bock haben, das Kirchengebäude hier zu reinigen. Und du denkst, ja, klar, es ist einer unserer Leiter, unser Teamleiter hier, unserer Putzteams. Und wir brauchen immer Mitarbeiter hier, die auch dort gerne mit dabei sind und mitmachen. Ah, und du denkst dir vielleicht so, ja, das ist richtig und ich sehe das total ein, ich sehe den Bedarf. Ich gucke unter meinen Schuh, ich frage, fass das so drunter, ein Kaugummi. Nee, könnt ihr mal drunter fassen, ihr guckt, ob da ein Kaugummi klebt. Dann ist das vielleicht eure Berufung, hier mitzumachen. Das ist so das Los. Nein, aber ihr merkt vielleicht so, dass der Bedarf, den sehe ich. Das ist gut und ich werde auch immer Ja und Amen zu sagen. Aber nur weil ich den Bedarf sehe, weil ich ihn mitkriege, löst das noch nicht spontan eine Leidenschaft und einen Drang, einen Hunger in mir aus, eine Lust, jetzt loszulegen, zu putzen. Weiß irgendjemand, was ich meine? Kann irgendjemand nachvollziehen? Versteht irgendjemand das Bild, was ich hier versuche, uns zu malen? Nur weil ein Bedarf da ist, spüren wir noch lange keinen Drang, diesem nachzugehen. Es gibt zwar einen Hunger, um mal wieder hier in unser Bild zurückzukommen, einen Bedarf, doch der ist überlagert von Appetitlosigkeit. Und ich finde diesen Vergleich, und da möchte ich gerne kurz mal bleiben, bei Hunger und Appetitlosigkeit ganz passend, denn während Hunger ein existenzielles Bedürfnis ist, das wir brauchen, um zu überleben, setzt Appetit ganz woanders an. Appetit ist kein Bedürfnis. Wäre nett, wäre schön, auch witzig. Aber Appetit ist kein Bedürfnis, es ist vielmehr eine Lust auf Essen. Es ist eine Lust auf Genuss. Und wenn das dann ausbleibt, diese Lust auf Essen, diese Lust auf Genuss, dieses, ich habe richtig Lust auf einen Burger, ich habe richtig Lust auf irgendwas Leckeres zu essen, wenn das ausbleibt, also Appetitlosigkeit, dann hat das in der Regel nichts mit dem Essen selbst, nichts mit dem Bedarf an sich zu tun, der ja nach wie vor da ist. Appetitlosigkeit ist in der Regel ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Es ist ein Symptom für ein ganz woanders liegendes, in den meisten Fällen Problem. Manchmal ist es auch ein Verliebtsein. In den meisten Fällen ist es irgendein Problem. Appetitlosigkeit ist immer ein Symptom für ein woanders liegendes Problem. Und jetzt lasst uns diesen Vergleich nochmal zurück in unser geistliches Leben nehmen. Denn klar, natürlich haben wir alle hier und da mal, ich will es mal so ausdrücken, eine geistliche Appetitlosigkeit. Aber so wie wir uns es körperlich nicht leisten können, langfristig in so einer Appetitlosigkeit zu bleiben, weil es ungesund ist, weil es nicht gut ist, wir werden trotzdem essen müssen, darf eine geistliche Appetitlosigkeit niemals ein Dauerzustand werden. Denn es ist ein Symptom dafür, dass etwas nicht ganz gesund ist in unserem geistlichen Leben. Simpler Vergleich. Aber ich hoffe, er hilft uns, er hilft dir zu verstehen, dass wenn du ein wiedergeborener Christ bist und du in dich hineinhörst und feststellst, da ist kein Hunger in mir nach mehr, da ist kein Hunger da, kein Bedürfnis, das mich antreibt, mich nach Gott auszustrecken. Mein Geist signalisiert mir nicht mehr, dass ich diese Beziehung zu Gott pflegen sollte, pflegen will. Dann ist das kein gesunder Zustand für deinen Geist. Warum? Weil Gott jeden von uns nicht nur so geschaffen hat, dass wir täglich nach einer, ja, nach mehreren guten Mahlzeiten uns sehnen, sondern er hat uns auch so geschaffen, dass wir uns täglich nach seiner Gegenwart sehnen. Ich bin überzeugt davon, ihr Lieben, dass jeder hier in diesem Raum so einen Hunger hat. Dieses, so ein Loch, das gerne gefüllt werden möchte. Gott hat uns so gebaut. Er hat uns so gemacht. Nur verspüren wir alle diesen Hunger sehr unterschiedlich. Unterschiedlich intensiv vielleicht. Und warum das so ist, das wollen wir gleich noch gemeinsam untersuchen. Aber zunächst möchte ich uns gerne in eine Passage aus dem Alten Testament mit hineinnehmen, die uns helfen soll, uns vor Augen zu führen, warum dieses Thema wichtig ist. Und ich glaube, es wird uns helfen, an dem einen oder anderen Punkt zu verstehen, wie wir geschaffen sind und was der Heilige Geist damit zu tun hat. Seid ihr ready? Habt ihr Lust? Komm, dann stehen wir gemeinsam auf, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir ehren das damit, dass die Bibel, das Wort Gottes für uns ein ganz, ganz hoher Maßstab ist, vor dem wir uns, ja, vor dem wir ehrfürchtig uns beugen und aufstehen, wenn wir es lesen. Und so lesen wir aus 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Und dort heißt es, eines Tages kam eine Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge, wie du findest. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Und bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Doch der antwortete, es ist keins mehr da. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden und es wird noch genug da sein für dich und deine Söhne zum Leben. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Was für eine starke und eindrucksvolle Geschichte, oder? In dieser Geschichte geht es aber nicht nur darum zu erzählen, dass Gott hier eine Frau und ihre Söhne aus einer sehr schwierigen und sehr missligen Lage befreit. Nein, Gott hätte ja auch jede andere Art von übernatürlicher Lösung präsentieren können, oder? Es hätte ja so viele Möglichkeiten gegeben, dieses Problem zu lösen. Plötzlich erbt sie eine Menge Geld von einem entfernten Verwandten, einem Onkel, der gestorben ist und schon ein Problem gelöst. Gläubiger, hier dein Geld, lass uns in Ruhe, du gehst deine Wege, wir gehen unsere. Oder Gott legt einem Menschen aufs Herz, einer anderen Person finanziell zu helfen, Geld zu geben. So oft schon gesehen, so oft schon da gewesen, so oft erlebt. Ich meine, es gäbe tausend Wege. Stellt euch mal vor, Gott hätte dieser Frau einfach so einen Geistesblitz gegeben und sie hätte die Glühbirne erfunden. Weit vor ihrer Zeit. Gut, es gab keine Elektrizität, vielleicht, egal, vergesst das Bild. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gäbe so viele Möglichkeiten für diese für Gott, dieser Frau zu helfen und zu sagen, da ist ein Problem, komm, ich helfe dir mit einer Lösung. Aber er wählt diesen speziellen Weg. Und ich glaube, Gott tut das. Er hat das bewusst getan, um uns nicht nur dieser Frau zu helfen, sondern auch um uns geistliche Prinzipien zu offenbaren. Und das können wir daran erkennen, dass diese Geschichte voll ist von in der Bibel wiederkehrenden geistlichen Symboliken. Die beiden wichtigsten und offensichtlichsten Symbole, die wir in dieser Geschichte hier finden, sind sicherlich die Gefäße und das Öl. Die Gefäße, von denen wir hier lesen, sind ein Sinnbild für dein und für mein Leben. Sie sind ein Sinnbild für unser Leben. Im Buch Jesaja lesen wir schon: Und doch, Herr, bist du unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hände. Er ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Aber nicht nur hier, dieses Bild des Töpferns, dieses Bild des Gefäßes, es zieht sich im Grunde genommen durch die gesamte Bibel. Schon in der Schöpfungsgeschichte klingt dieses Bild hier an, wenn es heißt, dass Gott den Menschen aus Staub von der Erde bildet. Er bildet den Menschen. Dieses Wort bilden, was wir hier finden, dort lesen wir im Hebräischen ein Wort, das verwendet wird für die Arbeit des Töpfers. Wir könnten auch sagen, aber es klänge vielleicht ein bisschen komisch, er töpfert den Menschen. Aber das ist das, was hier beschrieben ist. Er benutzt das Wort, oder die Bibel benutzt hier das Wort, was für die Arbeit des Töpfers gebraucht wird. Er gestaltet, er formt, er töpfert den Menschen hier. Und so trägt sich das weiter bis ins Neue Testament. Apostel Paulus schreibt den Korinthern: Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Gefäße. Ja, Gott ist der Töpfer und er hat uns alle, dich und mich, uns alle mit seinen Händen geformt. Aber nicht nur das. Er formt uns, ja, festgehalten. Er formt uns aber nicht nur das. Er formt uns auch nicht zu nur irgendwas. Er hätte uns ja auch zu einer Skulptur machen können, oder? Wäre ja auch nett gewesen. Aber das tut er nicht, sondern er formt uns zu einem Gefäß. Und das ist wichtig. Denn es gibt so viele unterschiedliche Gefäße, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und so unterschiedlich sie aussehen und die Form haben und alles, haben sie doch alle gemeinsam einen Hauptzweck. Und ich vermute, der eine oder andere kann schon erahnen, worauf ich hinaus will. Der Hauptzweck eines jeden Gefäßes ist, gefüllt zu werden. Gefüllt zu werden. Um nochmal wieder zurück auf unser Bild zu kommen hier, das ich uns versucht habe zu malen, könnten wir vielleicht sagen, dass auch wenn ein Gefäß in der Regel nicht lebendig ist, hat doch jedes Gefäß somit einen Hunger. Da ist eine Leere, die gefüllt werden will. Ein Gefäß ist dafür gemacht, gefüllt zu werden. Der innere Raum, die Leere dieses Gefäßes ist darum, gefüllt zu werden. Und diese Leere in diesem Gefäß, sie ist kein Zufall. Sie ist auch nicht irgendwie passiert. Das ist kein Fehler des Gefäßes, dass es leer ist. Es ist Sinn und Zweck eines jeden Gefäßes. Und so ist auch unser Hunger, dein Hunger, mein Hunger nach mehr im Leben nicht zufällig, es ist kein Fehler, es ist kein Unfall, sondern erfüllt einen ganz bestimmten Zweck in unserem Leben. Darum verspürt jedes menschliche Wesen diesen Hunger nach mehr. Und jeder in uns versucht, diese Leere, dieses Etwas, dieses Loch mit irgendetwas zu füllen. Ja, du und ich, wir alle, wir sind wie diese Gefäße hier, in dieser Geschichte. Und dann lesen wir ja in der Geschichte, ich habe es gerade vor uns ausgebreitet, wie Gott das Leben dieser Witwe und ihrer Söhne rettet, indem er aufträgt die Gefäße, die sie hatte, und sie sollte so viel ranschleppen und rantragen, wie sie konnte, mit dem bisschen Öl zu füllen, was sie noch übrig hatte. Und hier haben wir die zweite Symbolik dieser Geschichte. Öl ist in der Bibel immer wieder ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Und so können wir sagen, übertragen auf unsere Leben, will uns diese Geschichte Folgendes sagen. Sie sagt uns, dass Gott uns vor dem Unglück bewahren will. Wie diese Frau, sie ist vor einem Unglück und Gott will uns bewahren. Diese Geschichte sagt uns, dass Gott uns vor dem Unglück bewahren will, das kurz davor ist, dein und mein Leben zu beenden. Namentlich die Sünde, das Verderben, die Verdammnis und der Tod. Aber nicht nur das, sondern er will uns mit echtem, mit ewigem Leben füllen, sodass wir überfließen von seiner Liebe, von seinem Segen und seiner Gnade. Du und ich, wir tragen nicht nur das Potenzial in uns, mit Gottes wunderbarem Geist gefüllt zu werden. Nein, das wäre schon super, wenn ich dir sagen würde, weißt du was, du hast das Potenzial, von Gottes wunderbarem Geist gefüllt zu werden. Wie schön, oder? Aber es ist noch viel mehr als das. Es ist nicht nur das Potenzial, es ist nicht noch die Möglichkeit. Nein, wir sind geschaffen mit dem Ziel von Gottes wunderbarem Geist erfüllt zu werden. Wie cool bitte ist das denn? Du bist geschaffen mit dem Ziel, diese Lehre, du bist geschaffen als Gefäß und das, was in dir sich als Hunger offenbart, als ein Suchen nach mehr, als ein, da ist doch irgendwas. Du bist geschaffen mit dem Ziel, mit Gottes wunderbarem Geist geschaffen zu werden. Und diese Lehre in uns, von der ich glaube, dass jeder Mensch sie mehr oder weniger irgendwie auf irgendeine Art und Weise spürt. Sie ist im Grunde genommen nichts anderes als das innere Rufen unseres Geistes. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Mensch, wie viel passender hätte man den Predigtitel sonst noch wählen können, Ben. Gut gemacht. Komm, Heiliger Geist. Macht das Sinn? Könnt ihr dem folgen? Seid ihr noch bei mir oder seid ihr schon so ein bisschen im Mittagstief angekommen? Irgendjemand noch hier? Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut, denn ich will weitermachen mit dem zweiten Teil dieser Predigt, denn ich will noch mal ein bisschen konkreter werden, was in unserem Leben nun passieren muss. Wir haben jetzt festgestellt, wir haben hier eine ganz starke Symbolik in dieser Geschichte von den Gefäßen, die da in meinem Leben sind und dem Öl, dem Heiligen Geist, was da rein muss. Doch was muss jetzt passieren, damit diese Gefäße ready sind, dass der Heilige Geist dort rein kann? Drei Punkte, drei Gedanken habe ich, drei Voraussetzungen. Ihr seid noch da, ne? Versprochen, ich bin bis 17 Uhr fertig. Zum Kaffee seid ihr zu Hause. Drei Voraussetzungen, damit Gefäße mit diesem übernatürlichen Öl gefüllt werden. Und die erste Voraussetzung ist sicherlich die offensichtlichste. Die klare Aufgabe, die Frau aus dieser Geschichte hier bekommt, ist, leere Krüge zu besorgen. Und der Grund, ich denke, der ist uns allen klar, oder? Warum sie leere Krüge bringen soll. Denn wenn diese Krüge mit was anderem schon gefüllt gewesen wären, wäre dort kein Platz für dieses übernatürliche Öl gewesen, das sie doch retten sollte. Und so ist es auch mit dir und mir, mit uns. Der Heilige Geist kann uns nur füllen, wenn wir ihm Raum in uns geben. Er kann uns nur füllen, wenn wir ihm Raum geben. Ich habe vorhin schon angerissen, dass heute viele vielleicht hier auch sitzen und sagen, wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, Pastor, ich verspüre diesen Hunger nicht so richtig in mir. Und ich kann dir nur sagen, ja, das gibt es und ich kenne das nur zu gut. Ich kenne es nur zu gut. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür. Wir sind satt. Satt mit so vielem in unserem Leben. Nein, eigentlich müssten wir korrekter sagen, wir sind appetitlos. Uns geht es hier, und ich will uns nochmal ein weiteres Beispiel, ein weiteres Bild verwenden dafür. Uns geht es im Grunde genommen wie dem Maultierhirsch im Grand Canyon Nationalpark. Und du kannst dir jetzt bei dir leise denken, mein Pastor hat mich gerade wirklich mit einem Maultierhirsch verglichen. Darfst du später drüber hinwegkommen, folgt mal diesem Beispiel. Das sind tolle Tiere, ich habe die wirklich mal auch in live gesehen. Ich war mit meinen Großeltern als Teenager mal in den USA und in Kanada und ich weiß noch genau, wie wir so an so Raststätten waren und überall waren diese Hirsche, die da rumliefen, mitten zwischen den Leuten. Und als Teenager, wie du so bist, denkst du dir, ich muss da mal näher ran. Weißt du, was dann passiert ist? Umdrehen und schnell wieder weg, denn auf einmal hat er mich gejagt. Die Tiere sind groß. Besonders, ich glaube, das Exemplar, das wir hier haben, ist ganz süß. Ich wollte uns nicht überfordern mit so einem großen Tier, deswegen dachte ich, das ist süß, da können wir alle irgendwie so zu relate. Ne? Besondere, schöne Tiere, absolut schöne Tiere, doch leider gibt es ein Problem mit diesen Hirschen. Die tausenden Touristen in diesen Nationalparks, anscheinend auch ich, die pausenlos da sind, lassen ihre Essensreste oft dort liegen oder füttern diese Tiere. Allerdings nicht mit gutem Essen, nicht mit dem, was diese Tiere normalerweise essen, sondern mit dem, was Touristen so dabei haben. Chips und Süßigkeiten. Wer von euch ist Camper oder reist gerne rum und sagt, das ist das, was es dabei braucht? Chips und Süßigkeiten. Es gibt einen Ehrlichen unter euch. Chips und Süßigkeiten. Das ist das, was überall rumliegt, was an diesen ganzen Plätzen rumliegt. Und ja, wie sich herausstellt, lieben diese Tiere Chips und Süßigkeiten. Es hat so eine Anziehungskraft auf diese Tiere, dass sie im Grunde genommen regelrecht abhängig davon werden. Und sie bekommen so einen Tunnelblick für dieses ungesunde Essen, dass sie ihren Appetit auf normales, auf für sie gesunde Nahrung komplett verlieren und sich lieber zu Tode hungern, als dass sie sich auf die Suche machen nach normalem Essen. Ja, das geht so weit, dass Ranger regelmäßig ausgemagerte und abgehungerte Tiere erschießen müssen, weil im Grunde keine Hoffnung mehr ist und sie diese Tiere einfach nur erlösen können. Und ich denke, der ein oder andere checkt schon, worauf ich mit uns hinaus will, oder? Wenn du schon lange keinen Hunger mehr auf die Gegenwart des Heiligen Geistes verspürst, ist es vielleicht an der Zeit zu schauen, womit du dein Leben die ganze Zeit füllst. Ist es nicht so, dass unsere Kapazität für den Heiligen Geist oder auf den Heiligen Geist zu warten schlichtweg ausgereizt ist, weil wir dem Leben erlauben, mit seiner ganzen Lautstärke, weil wir dem Leben erlauben, mit seinen tausenden Impulsen und Eindrücken, ja, wir erlauben dem Leben, mit seiner ganzen Geschäftigkeit uns voll zu machen und uns ist schlichtweg der Appetit vergangen nach mehr. Uns ist schlichtweg der Appetit vergangen nach mehr. Und deswegen will ich dich ermutigen, ich will uns ermutigen, unser Leben, unseren Alltag mal zu durchforsten, ob es dort Dinge gibt, mit denen wir uns voll machen, mit denen wir unser Leben laut machen, das uns eher schadet, als dass es uns irgendwie gut tut. Dinge, die nicht mehr da sein müssen. Eine ständige Berieselung mit irgendwas. Und ich bin voll für Netflix und Spotify und Handy-Daddeln und Instagram. Hat alles seinen Wert und ist alles cool. Aber wo gibt es die Momente, wo du dir mal Ruhe erlaubst? Wo gibt es die Momente, von denen du sagen kannst oder wo du für dich selber sagst, hier ist Raum, hier ist Platz und hier kann noch was anderes an Impulsen mit rein? Gibt es das? Lasst uns rangehen und unseren Alltag mal durchforsten und mal schauen, an welchem Punkt ist mein Gefäß eigentlich mal leer, sodass was Neues rein könnte. Ja, wenn wir den Heiligen Geist wollen, und ich unterstelle dir jetzt einmal, ich unterstelle uns allen mal, dass wir das wollen. Wenn du den Heiligen Geist willst, dann müssen unsere Gefäße leer sein. Leer sein. Aber noch mehr. Eine zweite Voraussetzung, damit wir mit Gottes übernatürlichem Öl gefüllt werden, ist, dass unsere Krüge nicht verdreckt sein dürfen. Wir sollten sauber sein. In 2. Könige 6 lesen wir eine skurrile Geschichte, eine skurrile Beschreibung, zu der ich ehrlich gesagt auch noch nie gepredigt habe und ihr werdet gleich rausfinden, warum. Wir lesen dort von einer Zeit, in der Jerusalem mal wieder von einem schlechten König regiert wurde. Das ist, wenn ihr euch die Geschichte Israels anschaut, das ist immer so eine Wellenbewegung zwischen hier ist ein gottesfürchtiger König und das kippt wieder in das komplette Gegenteil. Und das Volk Israel ist immer so hin und her zwischen, wir stolpern auf dem richtigen Weg geradeaus und wir verfehlen komplett, was wir eigentlich wollten und wir wenden uns wieder anderen Götzen zu. Und hier ist mal wieder das Volk Israel so unter einem schlechten König und die Stadt Jerusalem ist belagert. Und jetzt heißt es hier in 2. Könige 6,25, so kam es zu einer großen Hungersnot in der Stadt. Das ist, was bei Belagerungen passiert, eine große Hungersnot. Und es heißt, bald wurde ein Eselskopf für 80 Schekel Silber gehandelt und eine Handvoll Taubenmist kostete über 5 Schekel Silber. Jetzt wisst ihr, warum ich da noch nie drüber gepredigt habe. Die Menschen haben also ein Vermögen dafür bezahlt, um dieses bisschen Haut und das ganz bisschen Fleisch von dem Kopf eines Esels essen zu können. Und sie haben die Reste an Nährstoffen aus diesem Taubendunk-Mist rausgeholt für sich noch. Okay, ich verlasse jetzt dieses eklige Bild, wieder versprochen. Aber ihr Lieben, worauf ich mit uns hinaus will, ist, dass wenn wir hungrig sind, diese Leere in uns verspüren, uns dann aber nicht mit guter Nahrung versorgen, unser Körper, unser Geist nicht bekommt, was er braucht, wonach er sich sehnt, diese innere Leere immer größer, immer doller wird, dann wird der Hunger so groß, dass wir irgendwann anfangen, Dinge zu uns zu nehmen, die wir niemals konsumieren sollten. Wenn wir nicht lernen, ihr Lieben, unseren Hunger von den guten Dingen stillen zu lassen, die wir nur bei Gott finden können, geistliche Dinge, reine Dinge, heilende, lebensverändernde und erbauliche Dinge, die nur Gott, nur er uns geben kann, dann wird unser Hunger nach mehr, nach irgendwas uns dazu treiben, Dinge zu konsumieren, die schlecht für uns sind. Dinge, die uns verkommen lassen. Dinge, die uns vielleicht ganz kurz befriedigen, aber im nächsten Moment schon wieder unbefriedigt zurücklassen. Ja, die uns an den Rand unserer Kräfte bringen. Wir werden zu Menschen, die von geistlicher Dürre zu geistlicher Dürre uns bewegen, weil wir uns nur von vergänglichen und von unreinen Dingen ernähren. Und hier ist das Problem. Der Heilige Geist macht keine gemeinsame Sache mit unreinen Dingen. Er macht keine gemeinsame Sache mit Sünde in unserem Leben, denn er ist heilig und er ist rein. Diese Leere, die wir füllen mit irgendwelchem Junk und Krams und Schmutz, füllen wir mit genau dem, was den Heiligen Geist abstößt. Ja, es spielt eine große Rolle, ob unsere Gefäße sauber sind oder ob sie dreckig sind. Ich bin so froh, dass wir einen Heiligen Geist haben, der an ganz vielen Punkten auch gleich die Lösung mitbringt. Wir lesen im Philipperbrief, dass Gott in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Und so ist derjenige, der uns der so abgestoßen ist, der Heilige Geist von Schuld, von Sünde in unserem Leben, er ist auch derjenige, der uns davon wieder überführt. Derjenige, den wir brauchen, ist derjenige, der uns auch wieder helfen kann daraus. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und auch wenn wir uns füllen und wenn wir uns immer wieder verunreinigen mit Schuld in unserem Leben, haben wir doch jemanden, derjenige, der alles für uns gegeben hat, der uns wieder neu in eine Reinheit und eine Sauberheit führen kann, der unsere Gefäße wieder sauber machen kann. Wenn du hier sitzt und denkst, mein Gefäß ist sowas von dreckig und ich habe keine Ahnung, wie ich es sauber kriegen soll, dann lass mir dir sagen, die schlechte Nachricht ist, du kriegst es nicht wieder sauber. Die gute Nachricht ist, Jesus kann es und er will. Und du gehst zu ihm und du sagst, Jesus, hier bin ich. Und ich bitte dich, dass du mich von meiner Schuld und Sünde befreist, dass du mir vergibst. Hier ist das, was ich nicht auf die Reihe kriege. Und darf ich dir was sagen? Du bist da nicht mit alleine. Guck deinen Nachbarn an, guck einmal rüber und jetzt sag, dem geht's genauso. Es geht uns allen so. Wir alle haben das Problem, dass unsere Gefäße dreckig sind. Dass wir dreckig sind. Dass dort Schuld und Sünde ist und Jesus will dir an diesem Punkt vergeben und sagen, ich will dich wieder rein und sauber machen. Aber es ist unsere Aufgabe, das zu pflegen und zu hegen und da dran zu bleiben. Nicht einmal sauber, immer sauber. Du bleibst da dran und du bittest regelmäßig, sag Gott, ich brauche das von dir. Es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unsere Gefäße sauber zu halten und rein. Amen. 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 Und Jesus kann und er will dir dabei helfen. Aber noch ein drittes. Und das dritte, was wir hier aus unserer Geschichte auf uns und unsere Leben übertragen können, ist, dass es einen großen Unterschied macht, ob unsere Gefäße auch verfügbar sind. Schaut mal, in der Geschichte haben Krüge, die zwar wunderbar leer und vielleicht auch picobello sauber waren, weil sie mit dem was weiß ich, womit man so einen Krug richtig schön sauber dann nochmal kriegt, mit einem Tuch und sonst was. Die richtig schön sauber waren, haben null Relevanz gehabt und haben keine Rolle gespielt in der Geschichte, wenn sie nicht verfügbar waren, wenn sie nicht da waren. Gott hat nur die Krüge mit Öl gefüllt, die da waren. Und als diese Krüge, die da waren, dann voll waren, hat das Öl aufgehört zu fließen. Alle anderen haben nichts abgekriegt. Ach, schon mal krass, oder? Alle anderen haben einfach nichts abgekriegt. Ja, was kann das für uns bedeuten? Was kann das für dich, was kann das für mich bedeuten? Es bedeutet, dass wir Menschen sein sollten, die sich proaktiv auf Gottes Gegenwart einstellen und diese suchen. Dass wir nicht irgendwie passiv das Leben über uns geschehen lassen und hoffen, gut, Gott kann ja alles und er ist ja allmächtig und wenn er will, dann kann er ja auch kommen und kann irgendwas mit mir machen. Nein, wir sind Menschen, die sich proaktiv danach ausstrecken, die Gott suchen, die sagen, ich bleib nicht hier stehen, ich gehe dorthin. Gott, hier bin ich und ich brauche dich. Füll dich, ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich suche das aktiv, das Handeln und das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich laufe nicht so lapidar daher und denke, wenn er will, dann kann er schon. Nein, ich bin da und ich strecke mich aus nach Gott. Ich suche das, ich suche seine Gegenwart. Verfügbarkeit heißt, da zu sein und nicht irgendwo. Da zu sein. Wisst ihr, manche Gefäße sind so wunderschön und leer, dass man sie einfach irgendwo hinstellt, um bestaunt zu werden. So wie diese Vase hier. Ich habe uns mal hier so eine Vase mitgebracht. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt hinstellen, aber vielleicht der ein oder andere. Diese Vase wurde vor einigen Jahren in einem Londoner Vorort in einer Haushaltsauflösung gefunden. Stand da lange rum. Vielleicht fand einer das schön und hat eine ganze Weile dort einfach rumgestanden. Jetzt war eine Haushaltsauflösung da, alles wurde irgendwie weggegeben, unter den Nagel gebracht. Und diese schöne Vase, die da stand, ging in eine Auktion und hat dort 50 Millionen Euro eingebracht. Krass, oder? Wunderschön, sauber. Doch wer wird sie jemals wieder benutzen? Ihr Lieben, Gott hat uns nicht geschaffen, um uns irgendwo auszustellen. Wir sind Gefäße, die einen echten Nutzen in dieser Welt haben sollen, statt einfach nur bestaunt zu werden. Ja, der Heilige Geist, er will dich füllen, um in diesem Bild von voll und leer zu bleiben. Er will dich füllen, um erstens deinen Hunger zu stillen, den wir ganz natürlich in uns haben. Einen Hunger nach mehr. Einen Hunger, weil wir so geschaffen sind. Wir sind so, erinnert euch, geformt. Getöpfert. Wir sind geschaffen mit einem Hunger nach mehr, das gefüllt werden soll vom Heiligen Geist. Ja, Gott will uns füllen, um diesen Hunger zu füllen. Er tut das, damit wir voll und ganz bei uns selbst ankommen, um vollkommen erfüllt, um vollkommen glücklich zu werden und damit du hast, was du brauchst, damit du gesund durchs Leben gehen kannst. Aber diese Erfüllung vom Heiligen Geist wird dich in dem gleichen Moment auch zurüsten und mobilisieren, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Denn Gott wird aus dem Überfluss, mit dem er dich beschenken möchte, immer in ein Umfeld weiterfließen. Aber dein Dienst an der Welt, dein Dienst am Nächsten, und ich denke, der ein oder andere kennt jetzt die Bilder, die hier aufgerufen werden können, vom Missionsbefehl, dass wir hingehen sollen an alle Enden der Welt, dass wir unserem Nächsten dienen sollen, wie uns selbst und all das, weißt du, all das ist unser Auftrag als Christen, all das ist uns mitgegeben, aber wir sollen es nie tun aus einem leeren Gefäß heraus, sondern immer aus dem Überfluss, immer überfließen. Du bist nie dazu berufen gewesen, aus der Leere zu geben. Geben können wir nur, was wir haben. Und solange du nichts hast, solange nichts in uns ist, solange der Heilige Geist uns nicht gefüllt hat, ist da nichts, was überfließen kann. Wir sind geschaffen, nicht um irgendwo bestaunt zu werden oder einfach passiv dazustehen und das ganze Geschehen um uns herum zu beobachten. Nein, wir sind gefüllt, um überzufließen und einen Unterschied zu machen in unserem Umfeld. Genau da, wo du gerade bist, mit den Menschen, die um dich herum leben. Du bist gefüllt von dem Heiligen Geist, um dort einen Unterschied zu machen. Aber immer eben aus dem Überfluss heraus. Ich möchte diese Predigt gerne mit einem Zitat des bedeutenden Mönchs und Kirchenlehrers Bernhard von Clairvaux beenden. Und danach möchte ich gerne mit uns beten. Ich möchte uns gerne eine Zeit reinnehmen, wo wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und ihn genau darum bitten. Ich weiß nicht, was das ist, was dich heute vielleicht berührt hat, dass du merkst, ich stehe überhaupt nicht zur Verfügung, ich bin nicht leer. Oder mein Gefäß ist nicht sauber. Oder ich stehe einfach nicht zur Verfügung, ich bin nicht da, ich bin nicht präsent. Ich lasse alles einfach geschehen, aber ich strecke mich selbst nie aktiv aus. Aber dieses Zitat, ich finde, es passt gut und es fasst gut zusammen, was ich eben über das Überfüllen und Überfließen gesagt habe. Und dann möchte ich mit uns beten. Bernhard von Clairvaux, er schreibt vor einigen Jahrhunderten, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale. Und ich möchte jetzt für unseren Kontext heute oder für diese Predigt dieses Wort Schale einfach mal mit Gefäß austauschen. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Gefäß und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jenes wartet, bis es erfüllt ist. Auf diese Weise gibt es das, was bei ihm überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als dein Gott. Das Gefäß ahmt die Quelle nach. Erst wenn es mit Wasser gesättigt ist, strömt es zum Fluss, wird zur See. Das Gefäß schämt sich nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ja, ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich selbst. Wir sind geschaffen als Gefäße. Aus einem bestimmten Grund. Und den Hunger, den du in dir verspürst, das ist kein Webfehler und das ist kein Mangel in dem Sinne, dass es schlecht wäre. Es hat einen Sinn und Zweck in deinem Leben. Es richtet uns aus auf Gott. Denn er ist derjenige, der dieses Loch füllen kann. Und wenn du an Appetitlosigkeit, an geistlicher Appetitlosigkeit leidest, dann lasst uns einen Moment nehmen jetzt und Gott einfach sagen, Herr, dort, wo ich nicht mehr kann, da kannst du und du kannst mir darin helfen. Du bist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und ich strecke mich aus nach dir und ich bitte dich, fülle meinen Mangel aus. Komm, stehen wir gemeinsam auf. Und ich möchte mit uns beten. Ich will über uns aussprechen und über dir beten, dass der Heilige Geist dich erfülle mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Denn er ist derjenige, den wir brauchen. Und Heiliger Geist, so will ich dich bitten, Jesus. Heiliger Geist, dass du jeden von uns anrührst mit deiner Gegenwart. Dass du unsere Herzen ganz neu erfrischst und erfüllst. Und dass du zu unserem Geist sprichst und ihn aufwächst ganz neu. Ich bete, dass du uns eine neue Leidenschaft nach dir schenkst. Und dort, wo wir appetitlos geworden sind, wo wir diesen Hunger überhaupt nicht mehr verspüren, bitten wir dich, Herr, dass du uns durchschüttelst, damit wir wieder neu erleben und sehen, Herr, wie groß unser Hunger nach dir eigentlich ist. Herr, ich bete, dass du uns Gnade gibst, an die Dinge ranzugehen in unserem Leben, die uns davon abhalten, uns wirklich nach dir auszurichten. Dort, wo wir unser Leben so voll gemacht haben, dass es keinen Platz mehr gibt für irgendwas anderes. Dort, wo wir uns Sachen hingegeben haben oder mit Sachen gefüllt haben, die du nicht gut heißt, die Sünde sind in unserem Leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst und uns die Kraft gibst, davon abzuwenden, wirklich Buße zu tun, umzukehren von dem Weg, den wir gehen und in deine Richtung wieder neu zu gehen. Herr, ich bete, dass du uns die Gnade gibst, rauszukommen aus unserer Passivität unseres geistlichen Lebens und zu sagen, hier sind wir und ich strecke mich aus nach dir. Ich lasse nicht mehr mein Leben einfach mit mir passieren, sondern ich gestalte es, indem ich mich nach dir ausrichte und sage, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns dienst in diesem Raum. Jedem Einzelnen hier. Ich bete, dass du uns dienst. Komm, strecken wir unsere Hände in den Himmel und wir richten uns auf Gott aus. Manchmal braucht es, hilft es, wenn wir körperlich irgendwie reagieren auf etwas, was innerlich in unserem Herzen uns bewegt. Wir müssen sagen, Gott, hier bin ich. Und meine ausgestreckten Hände, Herr, sie sind ein Zeichen dafür, dass ich dich will. Mehr von dir will, Herr. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, wo ich heute stehe. Und ich will morgen nicht mehr sein, wo ich heute bin. Ich will mich bewegen, ich will weiterkommen. Gott, ich habe einen Hunger nach dir. Einen Hunger nach dir, Herr. Und ich will mehr von dir. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Komm, wir nehmen unsere Zeit und unser Team nimmt uns nochmal mit rein in den Lied und wir suchen Gott und wir sagen, Heiliger Geist, hier bin ich und sprich das aus, sag, komm, Heiliger Geist. Ich brauche dich.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.